Und ich probiere euch das jetzt so ein bisschen zu vermitteln. Und ich lese auch einen Text aus der Bibel, 5. Mose 30, 15 bis 20. Nach Hoffnung für alle. Nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt, und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Ganz anders wird es euch ergehen, wenn ihr dem Herrn den Rücken kehrt und eure Ohren vor ihm verschließt, wenn ihr euch dazu verführen lässt, anderen Göttern zu dienen und sie anzubeten. Dann werdet ihr nicht lange in dem Land bleiben, in das ihr jetzt kommt, wenn ihr den Jordan überquert. Dann sage ich euch klar und deutlich, ihr werdet zugrunde gehen. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt den Herrn, euren Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue. Dann werdet ihr am Leben bleiben und in dem Land wohnen, was das der Herr eurem Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Also das ist eine Rede, die der Mose ja hatte zu seinem Volk. Ich probiere ein bisschen einen Überblick euch zu vermitteln aus dem 5. Buch Mose. Deuteronomium heisst es auf Griechisch. Ich habe ja schon Mühe, das auszusprechen. Und das heisst das zweite Gesetz. Und die Idee ist eigentlich dahinter, dass das Volk von Israel ist ja in der Wüste unterwegs war. Das Volk, das ausgezogen ist aus Ägypten, war stur und rebellisch. Und dann hat Gott gesagt, mach noch mal ein paar Runden, bis die neue Generation da war. Und das war nach diesen 40 Jahren rum. Und jetzt hat Mose die Gesetze noch mal aufgefrischt und dem Volk noch mal dargelegt. Gott wollte den Bund mit seinem Volk auch erneuern. Und hat auch dazu eine Hand geboten. Eine zentrale Aussage steht im 5. Mose 6, 4 bis 5. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt von ganzem Herzen lieben, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft. Das ist eigentlich zuvor der Fahrplan, wenn man so sagen für sein Volk gewesen. Die Liebe ist viel umfassender und viel tiefer, als man gerade so oberflächlich denkt. Es ist sehr zentral. Es geht um alles. Wenn wir die Gesetze lesen im 5. Buch Mose oder im 3. Buch Mose und so weiter, denken wir, das ist ja wahnsinnig, oder? Und wir können unmöglich die Gesetze alle heute erfüllen. Und es ist auch nicht nötig, weil die Gesetze sind auch zur damaligen Zeit entsprechend angepasst gewesen und haben gepasst in die Kultur und in das Umfeld, das dort war. Durch die speziellen Gesetze war das Volk aber auch geschützt gewesen, auch auf Hygiene und Götzendienst, und es war einfach durch das auch rein gewesen und auch Gesundheitswesen, sage ich jetzt mal so, es war eigentlich sehr fortgeschritten gewesen. Und das war eigentlich nur auch gewesen, weil Gott das Volk geliebt hat und so auserwählt hat. Und gleich hat Gott dem Volk gesagt, ihr könnt wählen. Oder durch den Mose hat er es gesagt. Ihr entscheidend über eure Zukunft. Ihr entscheidend über Leben und Segen oder Zerstörung und Exil. Aus der Geschichte wissen wir, dass das Volk Israel x-mal auch wieder versagt hat. Und der Bund, wo Gott mit ihnen gemacht hat, immer wieder gebrochen hat. Es war ein Ja-Sagen und ein Nein-Handeln. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat jetzt Gott Gesetze geschafft, die gar keiner einhalten kann? Ja, was fangen wir denn mit dem an? Jetzt würden wir ein Video sehen, geht ein Moment, und das, was ich erzählt habe, kommt eigentlich alles wieder vor dort. Das habe ich nicht selber erfunden, das, was ich jetzt euch erzählt habe. Aber es ist, denke ich, ein wahnsinnig guter Einblick und eine gute Erklärung. Und nachher erzähle ich dann noch ein paar Sachen weiter. Der ganze Schluss musst du vielleicht nicht mehr, kannst du ein bisschen abblenden. Merci.
Das Buch Deuteronomium. Es ist das fünfte Buch der Bibel und das letzte der Tora. Nach dem Auszug aus Ägypten blieb Israel für ein Jahr am Berg Sinai, um mit Gott einen Bund zu schließen. Und dann kam ihre verhängnisvolle Reise durch die Wüste, bei der sich die Exodus-Generation für den Einzug in das Land disqualifizierte, das Abraham versprochen wurde. Das Deuteronomium beginnt damit, dass Mose vor einer neuen Generation steht und ihnen die Tora erklärt. Von hier aus können wir den Aufbau und die Absicht des Buches erkennen. Das Deuteronomium besteht aus einer Reihe von Reden, in denen Mose die nächste Generation Israels dazu aufruft, dem Bund mit ihrem Gott treu zu sein. Im Zentrum des Buches finden wir eine Sammlung an Gesetzen, die die Bedingungen des Bundes zwischen Gott und Israel klarmachen. Manche Gebote sind neu, aber viele wiederholen nur die Gesetze, die früher am Berg Sinai gegeben wurden. Daher auch der Name des Buches. Das griechische Wort Deuteronomion bedeutet nämlich das zweite Gesetz. Die Gesetze werden gerahmt von zwei Abschnitten, die Moses Reden enthalten. Beide Abschnitte sind wieder in zwei Teile gegliedert. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze funktioniert. Als erstes fasst Mose die bisherige Geschichte zusammen und betont, wie rebellisch die vorherige Generation war, im Gegensatz zu Gottes ausdauernder Gnade und Versorgung in der Wüste. Und ja, Gott zog sie dafür zur Rechenschaft, aber er gab seine Bundesverheißung nicht auf. Danach finden wir eine Reihe von sehr leidenschaftlichen Predigten, in denen Mose die neue Generation dazu aufruft, dem Bund treuer zu sein, als ihre Eltern es waren. Er erinnert an die 10 Gebote. Und dann, im Herzstück dieses Abschnitts, stehen die berühmten Zeilen, die auch Schema genannt werden. Mose spricht: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Für Juden wurde das ein sehr wichtiges tägliches Gebet. Es fasst alle Themen des Buches zusammen. Das Wort Hören oder Schema auf Hebräisch bedeutet viel mehr als nur zu hören. Es beinhaltet auch, dass man auf das reagiert, was man hört. Auf Deutsch würden wir sagen, gehorchen. Auch das Wort Lieben meint auf Hebräisch mehr als nur ein Gefühl. Es beinhaltet die Entscheidung, sich Gott vollkommen hinzugeben. Deinen Willen, deine Gefühle, deinen Verstand und dein Herz. Israels Gehorsam und Hingabe an Gott sollten einem größeren Ziel dienen. Wenn die Israeliten den Geboten gehorchen, wären sie einzigartig unter den Nationen. Wie Gott am Sinai angekündigt hatte, sollten sie ein Königreich von Priestern werden. Und Mose erklärt nun wie: Indem sie die Gebote befolgen, zeigt Israel der ganzen Welt die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes. Der andere Hauptgedanke des Schemas ist der Aufruf zum Gehorsam und zur Hingabe an Gott allein. Wörtlich steht im Hebräischen: Der Herr ist eins. Der Punkt ist, der Herr ist der einzige Gott Israels, den Israel verehren und dem sie gehorchen sollen. Israel steht kurz davor, ins Land Kanaan einzuziehen. Die Völker dort beten Götzen an, die für verschiedene Aspekte der Schöpfung stehen. Die Sonne, das Wetter oder Sex und Krieg. Aus Moses Sicht verdirbt es Menschen und zerstört die Gesellschaft, wenn sie diese Götzen anbeten. Aber Israels Gott anzubeten, den Schöpfer und Erlöser, führt zu echtem Leben und Segen. Und nun kommen wir zu den vielen Geboten in der Mitte des Buches, die grob nach Themen geordnet sind. Am Anfang geht es darum, wie Israel seinen Gott anbeten soll. Sie sollen einen zentralen Tempel haben, in dem der eine Gott verehrt wird. Außerdem sollte er dadurch angebetet werden, dass Israel sich um die Armen kümmert. Ein Beispiel: Alle Israeliten sollen ein Zehntel ihres Jahreseinkommens an den Tempel spenden. Außerdem sollen sie alle 3 Jahre ein weiteres Zehntel an die Armen abgeben. Es sind diese Gebote, die Israel im Vergleich zu seinen Nachbarn zum Vorreiter beim Thema Gerechtigkeit macht. Und all das hängt mit der Verehrung Gottes zusammen. Der nächste Abschnitt beschreibt die Charaktereigenschaften der Leiter Israels, also der Ältesten, Priester und Könige. Alle sind der Autorität der Bundesgesetze unterstellt. Und Gott setzt die Gesetze durch, indem er Propheten sendet, um die Leiter zur Rechenschaft zu ziehen. Im Gegensatz zu Israels Nachbarn, bei denen die Könige einen göttlichen Status hatten und über dem Gesetz standen, waren Israels Anführer den Geboten und den Propheten untergeordnet. Danach folgt ein großer Abschnitt über Israels Zivilrecht, also Gebote über Ehe und Familie, Geschäftliches und auch über soziale Gerechtigkeit, also über das Rechtssystem, das Witwen, Waisen und Migranten schützen sollte. Das wird dann von weiteren Geboten zur Anbetung abgeschlossen. Jetzt noch ein paar Tipps zum Lesen all dieser Gesetze. Erstens, vergiss nicht, es sind die Vertragsbedingungen des Sinai-Bundes für das antike Volk Israel, das in einer Kultur gelebt hat, die sich sehr von deiner Kultur unterscheidet. Zweitens, es ist deshalb nicht sehr hilfreich, sie mit modernen Gesetzen einer völlig anderen Kultur zu vergleichen. Vielmehr waren sie dazu gedacht, um Israel von den anderen Nationen abzuheben. Wir sollten sie eher mit den Geboten von Israels Nachbarn wie Assyrien oder Babylon vergleichen. Wenn du das tust, ergeben die harten oder bizarren Regeln plötzlich viel mehr Sinn. Du wirst sehen, dass Gott Israel zu einem bis dahin völlig unbekannten Maß an Gerechtigkeit herausfordert. Versuch also zu erkennen, welche Prinzipien der Weisheit oder Gerechtigkeit hinter einem Gesetz stehen, und du wirst einige tiefgreifende Dinge entdecken. Und hier ist eine Zusatzaufgabe. Lies nach, wie der Apostel Paulus genau das im 1. Korintherbrief Kapitel 9 Vers 9 macht. Er zitiert dort ein Gesetz aus Deuteronomium Kapitel 25 Vers 4. Das ist wirklich interessant. Zurück zu Mose. Nach den Geboten fordert er Israel schließlich dazu heraus, auf ihr...
Kannst du noch weiter? Ja.
Gott zu hören und ihn zu lieben. Zuerst gibt er eine Warnung, dann das Ultimatum. Wenn Israel auf Gott hört und ihm gehorcht, wird alles super laufen. Göttlicher Segen ohne Ende. Aber wenn sie nicht gehorchen und rebellieren, Hungersnöte, Plagen, Verwüstung und schließlich ab ins Exil. Und dann fordert Mose eine Entscheidung. Er sagt, ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm gehorcht. Doch dann sagt Mose Folgendes: Ich weiß, dass ihr nach meinem Tod rebellieren und euch von Gott abwenden werdet und im Exil landet. Was irgendwie deprimierend ist. Aber er hat schließlich Jahrzehnte mit diesem Volk verbracht und es wird klar, dass seine Erwartungen nicht sehr hoch sind. Aber noch ist nicht alles verloren. Mose sagt, wenn Israel eines Tages im Exil sitzt, können sie jederzeit zurück zu Gott umkehren. Und Gott wird, er sagt es mit diesen Worten, dein Herz beschneiden, damit du ihn mit Herz und Seele liebst und lebst. Dieses anschauliche Bild zeigt uns, dass mit Israels Herzen etwas grundlegend falsch läuft. Es ist stur und hart. Und genau das ist das Problem mit den Herzen aller Menschen. Das alles geht auf die Rebellion im Garten zurück. Die Menschen wollten die Unabhängigkeit von Gott. Sie wollten selbst definieren, was gut und böse ist und haben damit Gottes gute Welt ruiniert. Doch Mose sagt, eines Tages wird Gott die Herzen seines Volkes verändern, damit sie wirklich auf ihn hören und ihn von Herzen lieben können und zurück zu wahrem Leben geführt werden. Dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten Jeremia und Hesekiel aufgegriffen, die Hoffnung auf ein neues Herz. Mose beendet seine Rede mit einem Gedicht der Warnung und des Segens. Dann besteigt er einen Berg und stirbt. Damit kommen wir langsam zum Ende der Tora. Alle Hauptkonflikte der biblischen Geschichte sind schon vorhanden, aber noch vollkommen ungelöst. Wann wird der Nachkomme der Frau kommen, um das Böse zu besiegen? Oder wie wird Gott die ganze Welt retten und alle Nationen durch diese Familie segnen? Wie kann Gottes Heiligkeit in Einklang mit einem Volk gebracht werden, das ständig rebelliert? Und wie wird Gott die Herzen seines Volkes verändern? Um das herauszufinden, muss man weiterlesen. Aber das war's jetzt erst einmal zum Buch Deuteronomium.
Danke. Wir glauben. Also mir persönlich hat das recht viel gebracht und denke, es gibt einen guten Einblick. Es gibt übrigens eine ganze Serie von denen und ich meine, die ganze Bibel ist so dargestellt. Das heisst, wie heisst es jetzt? Sind wir gerade weg. Bibelprojekt heisst das. Findet man. Gottes Liebe ist viel grösser als unsere Willenskraft. Jesus ist für uns heute die Lösung. Und die Frage, wo der Mose oder Gott der Mose ins Volk gerichtet hat, wird auch heute immer wieder an uns gestellt. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. Die Ausgangslage ist ein bisschen anders. Wir kennen die Geschichte vom Neuen Testament und vom Neuen Bund. Hunderte von Gesetzen können wir nicht erfüllen. Und Gottes Liebe weiss das auch. Gott weiss es und hat uns eine Lösung parat. Der Vermittler heisst Jesus. Er ist König, Priester und Prophet. Wir brauchen die jüdischen Gesetze nicht zu erfüllen, habe ich schon gesagt, sondern wir halten uns an Jesus und an die Weisungen vom Neuen Testament. Und die Bibel sagt auch ganz klar, Jesus ist nicht gekommen, zum Gesetz aufzuheben, um die Heiligkeit von Gott zum Beispiel abzuschwächen, sondern er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er sagt heute noch zu uns allen, ich will. Was du ihm Antwort gibst, ist deine persönliche Entscheidung. Was hindert uns, das anzunehmen? Ist es zu anerkennen, dass Gott allein Herr ist? Mir ist dazu ein Bild, also ein Vergleich, so wie es zu Sinn gekommen. Und zwar, also dazu einfach so, unsere Heizung ja, im Haus ist stillgelegt worden. Das Feuer ist aus. Und so kommt es mir manchmal vor, uns Christen, uns ist manchmal auch ein bisschen das Feuer aus. Und jetzt ist einfach die Frage, wie bringen wir das her, dass unser Feuer wieder brennt? Wir sind ein bisschen auf Sparflamme. Ich denke, wir sind in vielem minimalistisch unterwegs. Wir sind von Gottes Prinzipien und von seinem Fahrplan abgewichen. Und wir haben vielleicht manchmal so ein bisschen die Einstellung, ja, ich bin ja gerettet und viel mehr brauche ich ja nicht. Aber ich glaube, dass das Leben unter der Gnade bedeutet auch Segen und Leben und voll Kraft und voll Energie und Wunder. Ich habe da etwas mitgenommen. Alle die, die eine Holzfeuerung haben, ich weiß nicht, wie das ausgeht, haben vielleicht eine automatische Entzündung. Wenn ihr so ein Herdholz habt und das Zündhölzchen herhebt, dann braucht ihr ein Päckchen Zündhölzchen, bis es sehr wahrscheinlich brennt. Sonst habt ihr dann Glück gehabt. Und darum gibt es eben Spänchen, Kleinholz. Und es ist ein bisschen hart, jetzt das so zu sagen. Manchmal muss Gott aus uns so Kleinholz machen. Muss uns beschneiden. Muss uns teilen. Muss vielleicht uns auch unserem Stolz oder unserer Einstellung brechen. Die Frage ist, lassen wir das zu? Das ist unsere Entscheidung. Es tönt negativ. Es tönt nach kaputt machen. Aber loslassen heisst bei Gott auch immer überkommen. Es gibt Platz für Neues. Ein Beispiel, das mir auch aus der Bibel zu Sinn kommt, wenn ich so studiere, ist der Petrus, der auf dem Wasser gelaufen ist, hat den Schritt 2, 3 gemacht und dann ist die grosse Welle gekommen. Und dann hat er Gag in der Hose hatte, sagten wir einmal so. Und dann hat er weggeschaut von Jesus, ist anfangen zu vertrinken. Und dann kommt Jesus und sagt, so. Und dann ist ein Petrus seine Entscheidung, sie probiere jetzt selber zu schwimmen oder packe die Hand. Und das ist eigentlich ein Bild. Wir können immer selber entscheiden. Das überlässt uns Gott. Ob wir wollen oder nicht wollen. Ein zweites Beispiel aus der Bibel ist mir auch zu Sinn gekommen. Das ist ein bisschen anders. Dort geht es um die 4 Freunde, die der Gelähmte auf das Dach aufgetragen haben und ihn zu Jesus bringen wollten. Manchmal braucht es vielleicht auch Freunde, die vielleicht die Distanz zwischen dir und Jesus auch weghelfen, wegzutun. Die haben das Dach abgebaut. Die haben, also ich hätte nicht so Freude, wenn man ein Loch ins Dach macht. Es geht eigentlich auch darum, um den breiten und um den schmalen Weg, wo wir in Matthäus 7 lesen. Die Bibel sagt uns, oder ich kann das auch schnell vorlesen, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Das Bild ist bei meiner Großmutter und meinem Großvater gehangen. Und als sie, weiß nicht, wie es Doris hatte, wenn wir dort in der Ferien waren, sind wir immer das Bild anschauen. Und das hat mich geprägt. Es geht hier darum, es ist einfach dargestellt, man kann da eine Meinung haben und eine andere. Der Breitweg, der ins Verderben führt, und der Schmalweg, der ins Himmelreich führt. Und es sind immer Bibelstellen dazu dargestellt. Es gibt auch andere, modernere Bilder von dieser Darstellung. Ich sehe in dem Bild oder in dem Gleichnis sehe ich eigentlich auch zwei Aussagen. Es geht einerseits um die grundlegende Entscheidung, will ich Christ sein oder will ich nicht Christ sein? Das ist deine Entscheidung. Und dann geht es auch noch um eine zweite Entscheidung, respektive um eine zweite Sache. Und das betrifft von mir aus gesehen uns, die schon mit Jesus unterwegs sind auch. Wenn wir auch den einfachen Christseinweg wählen oder wenn wir den Weg gehen, wo Gott vorgesehen hat. Ich denke, in vielem hat es in unserem Christsein oder in unseren Gemeinden auch ein bisschen einen Schlendrian eingeschlichen, sage ich jetzt mal so. Viele Gläubige wählen ein bisschen oft auch den einfachen Weg und verpassen aber dafür auch die Fülle und den Segen von Gott. Und viele sind auch frustriert, weil sie das Gefühl haben, ja, das stimmt ja gar nicht, was in der Bibel steht. Das wird gar nicht erfüllt. Ich bin überzeugt, dass es sehr eine positive Auswirkung hat, in unser Leben, in unsere Gemeinde, wenn wir uns ganz unter die Führung von Gott stellen. Persönlich haben wir auch ein Buch, und ich lese wirklich nicht. Ich habe das auch nicht einmal das habe ich fertig gelesen, ehrlich gesagt. Es liegt einmal und der Schneike wieder. Ich weiß nicht, kennen ihr sicher ein paar. Das ist schon ein älteres Buch. Und ich lese einfach einmal die Zusammenfassung oder so die Einleitung, die ich da habe. Ich würde es sehr empfehlen für euch. Als Jim eine Gemeinde in New Yorker Stadtteil Brooklyn übernimmt, zählt diese nur 20 Besucher, darunter Drogenabhängige, Prostituierte und Kriminelle. Heute kommen 16.000 und mehr. Gibt es ein Erfolgsrezept für die Besucher? Offen erzählt von Erfolgen und persönlichen Niederlagen wird dabei klar, wenn Menschen sich Gottes Herrschaft ganz anvertrauen, wird das scheinbar Unmögliche möglich. Also es geht einfach darum, sie sind eigentlich sind sie zerbrochen an ihrer Aufgabe und an ihrer Last und sie sind einfach ins Gebet geflüchtet, wirklich geflüchtet. Und das ist eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Kraft, auch in die Gemeinde hineinkommen. Wir hören jetzt auch noch Berichte von Leuten, wo es auch um Entscheidungen geht. Und bei den Zeugnissen, oder wie man dem so sagen kann, kann man sich eigentlich immer, sind für mich immer zwei Fragen, die man im Vordergrund stellen müsste. Und zwar, das ist, ehrt es Gott und bringt es die Gemeinde weiter. Und ich bin gespannt auf euren Bericht. Und ich freue mich, dass Beatrice und der Daniel und Marie-Christine auch noch etwas beitragen. Und Petrus, willst du den Anfang machen?